Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr uns bewegt, mitnehmt und wir spüren euch die Osterfreude ab, die Auferstehungsfreude, die ihr in euren Herzen tragt. Und das kommt rüber, oder? Und das ist es heute. Ein Spagat zwischen tiefer Enttäuschung vielleicht oder aber der wahren Osterfreude. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ich kann mich gar nicht freuen. Ihr könnt so schön reden, ihr habt es irgendwie erlebt, aber ich bin nicht Teil davon. Ich weiß nicht, wo du gerade heute stehst, aber du bist nicht allein. Die Auferstehung Jesu von tiefer Enttäuschung zur wahren Osterfreude. Es klingt so wunderbar, wenn wir von der Auferstehung singen und hören. Aber wenn es kein Ereignis in unserem Herzen war, dann bleibt es hohl und leer. Ihr Lieben, wie wär's, wenn wir uns in eine Zeitmaschine setzen könnten und 2000 Jahre zurückfliegen und diese Ereignisse hautnah miterleben könnten? Wer wäre dabei? Ich wäre sofort dabei. Ja, zum Beispiel am Grab zu warten und diese enttäuschten Gesichter zu sehen, dass das Grab leer ist. Oder die Soldaten die ganze Nacht zu beobachten, die sich denken, was bewachen wir hier einen Toten? Ja, diese Enttäuschung mitzuerleben, allein wenn wir diese letzten 2 Tage miterlebt haben, das, was da in Jerusalem vor sich gegangen ist. Ganz ehrlich, am Karfreitag, ich weiß nicht, ob man da so gerne dabei gewesen wäre. Jesus unschuldig diesen Weg nach Golgatha zu gehen, zu erleben, wie er Schmerzen empfindet, wie er ausgelacht wird, ausgepeitscht wird und dann qualvoll am Kreuz stirbt. Ganz ehrlich, da wäre ich nicht so gern Beobachter, weil ich ganz genau weiß, er geht diesen Weg für mich. Aber was wäre, wenn wir am Ostersonntag Mäuschen spielen könnten. Und nicht nur da, sondern im Verlauf des Tages einfach mal dabei sein könnten. Liebe Kinder, ich nehme euch heute mit auf eine Zeitreise. Und nicht nur ich, sondern die Bibel nimmt uns heute mit auf eine Reise. Und nicht nur 2000 Jahre zurück, sondern tatsächlich 6000 Jahre zurück. Und dann fliegen wir durch die Jahrtausende, weil genau das Jesus machen wird. Ich möchte einen Bibeltext lesen und möchte euch bitten, einmal dazu aufzustehen. Wir lesen aus Lukas 24. Lukas 24 ab Vers 13 bis Vers 26. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Also alles, was jetzt in den letzten Stunden und Tagen passiert ist. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Namen Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ich bete. Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar für diesen Tag. Wir sind dir so dankbar für deine Auferstehung. Wir sind dir so dankbar für deine Fleischwerdung, dass du diesen Weg als Mensch gegangen bist bis hin ans Kreuz. Danke, dass die Geschichte dort nicht aufgehört hat. Danke für diesen Text heute Morgen. Danke für die Begebenheit mit den Emmaus-Jüngern. Bitte wirke durch deinen Geist. Öffne unsere Herzen und rede du selbst. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz, ihr Lieben. Der enttäuschte Ausgangspunkt. Wir lesen hier von diesen zwei Jüngern, die aus Jerusalem sich entfernen, die all das zu viel wird, denen all das irgendwie über den Kopf steigt. Vielleicht emotional, vielleicht von der Fülle der Taten, die geschehen sind, vielleicht der Information, die sie verarbeiten müssen, vielleicht aber sogar der Fehlinformation, denen sie Glauben schenken. Und so gingen sie an demselben Tag nach Emmaus zurück. Ihr Heimatdorf, da wo sie herkommen. Am selben Tag bedeutet am Tag der Auferstehung. Ja, sie haben was davon mitbekommen. Ja, sie haben was gehört. Aber nein, sie entfernen sich diesem Ort und gehen zurück nach Emmaus. Und so sind sie unterwegs, beginnen ihre Reise, denn einige Stunden haben sie nun Zeit, über die Dinge zu sprechen, die sie jetzt erlebt hatten. Heute Morgen allein, alles, was am Vormittag vor sich gegangen ist, allein, was sie vorgestern erlebt hatten dort in Jerusalem, außerhalb der Mauern. Und so bewegen sie all das, aber mit einem schweren Herzen, in tiefer Enttäuschung, in Bitterkeit, in Zweifeln, in tiefer Traurigkeit. Und so machen sie sich auf den Weg von Jerusalem nach Emmaus. Es ist eine Wegstrecke von ungefähr 11 Kilometern. Ungefähr von hier, unserem Gemeindehaus, bis hin zum Portermarkt in Barkhausen. Man hat die Zeit. Man hat Zeit zu reden. Ja? Unser eins würde, ich weiß nicht, wie lange brauchen wir nach Barkhausen? 3 Stunden vielleicht, 4 Stunden, ja, die wir ja nicht mehr so geübt sind, des Gehens. Für die Leute damals war es ein 2-Stunden-Fußmarsch. Man hat ja ein zügiges Tempo. Aber ich glaube, die beiden waren so vertieft in ihrem Gespräch und auch später kommt Jesus dazu. Ich denke, sie haben ein bisschen länger gebraucht. Vielleicht 3, vielleicht 4 Stunden. Und so sind sie unterwegs und möchten ihre Heimat erreichen. Einfach vielleicht wieder Luft holen, durchatmen. Das Ganze überdenken, worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen? Wo bin ich vielleicht reingerutscht? Was war das eigentlich, was wir da jetzt die letzten Tage erlebt hatten? So sind sie unterwegs und haben Zeit. Und als sie so reden, erfahren wir, dass einer dazukommt. Da gesellt sich auf einmal ein anderer Fußgänger hinzu, unterbricht ihr Gespräch und erweckt den Anschein, er möchte mitgehen. Er möchte mit unterwegs sein. Und so heißt es in Vers 15, und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst. Jesus selbst, Jesus als Auferstandener. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen. Ja, er hat ein bisschen mitgelauscht. Er hat gehört, was sie reden. Und vor allem hat er gesehen, was sie sind und wie sie sind. was habt ihr miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Heute Morgen habe ich ein sehr, sehr süßes Ostergeschenk bekommen. Einen Gefühlsstein. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Meine Tochter hat einige von denen schon erstellt und gemalt. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht in der Kamera näher ranmachen kann. Ja, der Chor kann es auf jeden Fall erkennen. Ein trauriges Gesicht. Tränen kullern dem Gesicht herunter. Ja, ich muss jetzt lachen, weil es so klein ist, aber so fühlen sie sich. Ja? Da ist nichts mit Freude, da ist nichts mit hier, yeah, Sonnenbrille auf und Tag genießen. Nein, sie fühlen sich erbärmlich. Ja? Ihre Emotionen sind tief im Keller und Jesus fühlt es ihnen ab. Jesus spürt es ihnen ab und fragt sie ganz natürlich und ganz ehrlich, warum seid ihr so traurig? Als wenn er es nicht wüsste, natürlich. Aber Jesus geht hier liebevoll, pädagogisch wertvoll mit diesen beiden Jüngern um, gesellt sich zu ihnen und macht sich auf die Reise. Interessant ist, dass Jesus hier nicht erkannt wird, denn ihre Augen wurden gehalten. Sie können ihn nicht erkennen. Vielleicht auf Grundlage der Schwere ihres Herzens, vielleicht auf Grundlage ihrer schweren geistlichen Zustand, dass sie einfach diese Freude der Auferstehung nicht sehen und alles ist einfach nur deprimiert und sie sehen Jesus nicht. Zum anderen könnte es Gott selbst gewesen sein, der einfach innerlich ihre Augen zuhält. Oder aber sie erkennen Jesus tatsächlich nicht, weil er später oder auch im Vorfeld an diesem Tag von anderen auch nicht erkannt worden ist. Aufgrund seiner Auferstehung hat er einen verklärten Leib, eine andere Gestalt. Vielleicht ist es die, die sie nicht kannten. Zumindest verstehen sie nicht, dass das Jesus ist, der sich jetzt mit ihnen auf den Weg macht. Und das Traurige heute Morgen ist, dass Menschen im Gottesdienst sitzen werden und Jesus nicht kennen. Die vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr in die Kirche gehen und sagen, ja, ich höre mir das mal an, das gehört traditionell dazu, aber sie kennen Jesus nicht. Er ist ihnen verborgen. Theoretisch haben sie ein Wissen dessen, dass es Jesus gab, dass er als historische Person gewirkt hat. Aber eine Auferstehung, ich weiß nicht. Ja, das mögen sie vielleicht glauben und davon reden. Aber ich halte mich davon distanziert, möge es ihre Wahrheit sein, aber ich bin dabei. Und so nennen sich heute in unserem Land viele Menschen Christen, ohne Christus zu kennen. Ihre Augen sind verblendet, ihr Herz ist geschlossen, so wie diese beiden. Sie sind sogar ein Stück weit mit ihm unterwegs, Jesus gesellt sich in unserem Leben dazu, aber wir sehen ihn nicht. Und so ist Jesus nun unterwegs und fragt sie, warum seid ihr so traurig? Und traurig ist sogar vielleicht etwas untertrieben. Denn das griechische Wort könnte man sogar mit betrübt, missmutig oder aber auch sauer übersetzen. Sie sind gewissermaßen energisch sauer. Und das könnte man ihrem Gesicht vielleicht ansehen. Denn sie haben auf Dinge vertraut, sie haben auf Dinge gebaut und auf einmal ist alles kaputt. Ihr Kartenhaus ist in sich zusammengefallen. Und das werden sie gleich deutlich machen, indem sie Jesus erklären, warum sie so sauer und traurig sind. Warum sie so enttäuscht sind. Und das macht der Kleopas. Den fragt, bist du der einzige Fremdling hier in Jerusalem, der nicht verstanden hat, der nicht mitbekommen hat, was hier vor sich geht? Das muss doch jedes Kind verstanden haben, dass hier irgendwas los ist in Jerusalem. Vor allem, wenn du Jude bist. Hast du nicht mitbekommen, was hier vor sich ging? Und Jesus tut einen auf ahnungslos und fragt sie ganz höflich, was denn? Ja, und dieser Kleopas ergreift hier dieses Wort. Und interessant ist, dass wir nur seinen Namen erfahren und nicht den des anderen Jüngern. Aber diese beiden Jünger waren nicht Jünger der ersten Reihe. Das waren nicht die, die Jesus für seinen Kern berufen hatte, nämlich die 12, die zu dem Zeitpunkt leider nur noch 11 waren. Nein, sie gehörten eher zum erweiterten Kreis. Vielleicht zu den 70, die Jesus berufen hatte in Lukas 10. Oder aber zu weiteren Jüngern, aber sie gehören zu Jesus. Sie haben darauf vertraut, was Jesus ist und was er tut und sind ihm gefolgt. Interessant ist auch, warum wir hier vielleicht den Namen von Kleopas erfahren, weil er der Onkel von Jesus sein könnte. Nämlich der Bruder von Jesus, der Bruder von Josef, dem Stief, also den Adoptivvater von Jesus, das war ein Kleopas. Und er hatte später, 30 Jahre später circa, die Leitung der Gemeinde in Jerusalem übernommen, nachdem Jakobus umgebracht worden ist. Und so hat man außerhalb der neutestamentlichen frühkirchlichen Schriften den Kleopas als Gemeindeleiter zu Jerusalem. Weil wahrscheinlich zeitgleich das Evangelium geschrieben wurde, wurde sein Name hier erwähnt. Ist aber nicht belegt. Aber es könnte sein, dass es dieser Kleopas ist. Demnach ein Verwandter von Josef und Maria. Der Onkel von Jesus. Der hier Jesus nicht erkennt. Der enttäuschte Ausgangspunkt. Tiefe Enttäuschung. Und Jesus hakt nochmal nach. Warum sie denn so enttäuscht sind? Bist du der Einzige? Bist du der Einzige, fragt Kleopas, der nicht versteht, was hier vor sich gegangen ist. Und Jesus fragt freundlich nochmal nach. Was denn? Er gibt sich auch nicht zu erkennen, sondern er lässt sich jetzt auf diese beiden Jünger ein. Er möchte den Herzschlag fühlen, den sie wirklich fühlen. Er möchte in ihr Herz Er möchte ihr Herz offenbaren. Er weiß ja, was innen ist. Aber sie sollen ihm gegenüber ihr Herz öffnen und ihre innere Schau einmal zeigen. Und wir erfahren jetzt zwei Dinge. Wir erfahren zum einen, was die beiden glauben, und wir erfahren, was die beiden nicht glauben. Und das offenbaren sie jetzt. Das machen sie jetzt deutlich, woran sie gewissermaßen immer noch festhalten, aber womit sie große Schwierigkeiten haben, ihr Vertrauen drauf zu setzen. Und nämlich sagen sie, ja, hast du denn nichts gehört, dass mit Jesus, dem Nazarener, dass er ein Prophet war? Ja, das glauben wir. Jesus ist Prophet. Er war mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, bedeutet, er wurde anerkannt. Er wurde als Prophet anerkannt und das glauben wir. Seine Worte und seine Taten haben ihn bestätigt, dass er ein von Gott gesandter Prophet ist. Seine Werke beglaubigten ihn, der Messias zu sein, also der verheißene Retterkönig, auf den das Volk Israel ja gewartet hat. Da sind sie sich immer noch einig, ja, das soll er wohl gewesen sein. Sie glauben, dass er von religiösen Leitern überliefert wurde, verurteilt wurde und gekreuzigt wurde. Sie sind Tatzeugen, sie waren dabei, sie haben es live miterlebt. Da halten sie dran fest, das glauben sie. Was sie auch sagen, wir glauben, er ist der Erlöser von Israel. Wir haben unsere Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt. Vers 21. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Unsere ganze Hoffnung haben wir auf diesen einen Mann gesetzt. Das ist immer noch das, was sie festhalten. Aber wir merken, sie sind ja tief enttäuscht. Tief enttäuscht. Wovon? Und dann machen sie deutlich, was sie nicht glauben. Vielleicht waren sie auch enttäuscht, dass Jesus nicht politisch wurde, dass Jesus nicht politisch als Retter eingegriffen hatte in all die Ungerechtigkeit des Landes, in all die Ungerechtigkeiten der Römer. Das sind eine große Enttäuschung. Wir haben auf den Messias gesetzt, dass er uns in die Freiheit führt, in die politische Freiheit, in eine Gerechtigkeit, die wir so lange erwarten. Hat Jesus nicht gemacht. Vielleicht ist das schon mal ein Grund ihrer Enttäuschung, dass sie auf den Falschen gesetzt haben. Sie haben eine falsche Hoffnung auf Jesus gesetzt. Und dann sagen sie ganz klar, ab Vers 22, und dann kommen noch die Frauen. Ich will dir nicht begrenzte Logik unterstellen, aber diese Frauen, die kommen. Und dann sagen sie auch noch, sie waren beim Grab und das Grab soll leer gewesen sein. Also da können wir nicht mitgehen. Leute, wo sind wir denn? Der Jesus, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, ist weg. Und dann meinen sie auch noch zu sagen, dass er lebt. Also nicht mit uns. Nicht mit uns. Sie kam zu den Jüngern und dann sind noch einige von uns, ich finde dieses Wort hier so schön, die Unsrigen, ja, Nasche im Russischen, ja, die Nasche, sind dahin gegangen zum Grab und sie fanden es genauso, wie die Frauen gesagt hatten. Und hier ist der Beweis, das Grab war leer, Jesus ist nicht da. Bedeutet also nicht, dass er lebt. Und das ist diese tiefe Trauer, die sie erleben. Jesus hat viele Dinge gesagt, aber er ist weg. Er hat uns im Stich gelassen. Er ist nicht der verheißene Retter, für den wir ihn gehalten haben. Und jetzt kommst du hier und möchtest wissen, warum es uns so schlecht geht. Genau deshalb geht es uns so schlecht. Unsere Hoffnung ist dahin. Sie sind tief bedrückt und enttäuscht. Die Frauen haben sie aus der Fassung gebracht, das ist das Wort Verwirrung. Sie haben sie von Sinnen gebracht, außer sich zu sein. Sie wurden verwirrt. Wir merken, das, worauf sie gesetzt haben, der Boden ist weg. Sie sind vollkommen durcheinander und wissen nicht mehr, wo oben oder unten ist. Sie wissen überhaupt nicht mehr, was kann ich denn noch glauben? Was hält? Welches Fundament trägt? Tiefe Enttäuschung aufgrund vielleicht einer falschen Hoffnung, der sie gefolgt sind. Oh ja, Jesus spürt ihnen diese Traurigkeit ab, dieses Entsetztsein, wahrscheinlich vielleicht wirklich dieses Sauersein, diese Entrüstung über all das, was sie erlebt haben. Jesus kennt ihr Herz. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen genau so. Du hast versucht, gewisse Wege mit Gott zu gehen. Du hast auf Gott gesetzt, wurdest aber scheinbar tief enttäuscht. Wenn das und das mit mir passiert, kann es Gott nicht geben. Ich bin so dankbar für dieses ehrliche Zeugnis am Freitag von mir. Ja, wo man vielleicht merkt, wir selber stehen auch noch am Karfreitag. Wir können Dinge nicht einordnen. Vielleicht bist du auch an so einem Punkt und weißt nicht, warum. Du bist tief enttäuscht von Menschen, die sich Christen nennen. Vielleicht bist du enttäuscht von Christen, die wirklich Christen sind, aber du hast ein anderes Bild. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott und fragst dich, warum greifst du nicht ein? Warum bist du nicht die Hoffnung, die ich mir so sehr wünsche? Aber kann es vielleicht sein, dass deine Augen weiterhin verschlossen sind? Kann es vielleicht sein, dass du nicht über den Tellerrand des Wortes Gottes schaust? Kann es vielleicht sein, dass Jesus sich heute Morgen mit dir auf den Weg machen muss, um dir etwas aufzuzeigen? Denn wir sind so begrenzt in unserem Denken, in unserem Fühlen und meinen, angekommen zu sein. Hier, wo ich jetzt stehe, ist es die Wahrheit. Und merken überhaupt nicht, dass ich einen Schritt weitergehen muss. Dass ich mal die Mauern fallen lassen muss. Dass ich Gott einfach vielleicht mal zuhören sollte. Und ja, auch ich bin immer wieder mal an solchen Punkten, wo ich dann merke, hallo, wo hat Gott mich jetzt hingeführt? Habe ich mich verirrt oder hat er sein Wort nicht gehalten? Die letzten Wochen gewissermaßen hatte ich auch so ein paar Fragen, die sich für mich immer noch nicht geklärt haben. Wo ich manchmal denke, warum redest du nicht? Warum höre ich dich nicht? Warum weiß ich jetzt nicht, was der nächste Schritt ist? Und so sind wir gewissermaßen enttäuscht und versuchen alles Gott in die Schuhe zu schieben, am besten das Handtuch zu schmeißen und zu sagen, ach komm, das ist mir zu anstrengend. Ich entfliehe dem Ganzen. Ich gehe nach Hause. Ja, ich fliehe. Ich gehe nach Hause und muss erstmal Zeit für mich finden. Ja, meine Me-Time ist mir wichtiger. Ach, was Gott da mit mir vorhat, ich weiß es nicht. Es geht jetzt erstmal um mich. Ja, und so verlieren wir uns in unseren Emotionen, in dieser Unterwärtsspirale und kommen da nicht raus. Und da finden wir jetzt diese beiden Jünger vor. Ja, vollkommen enttäuscht, vollkommen perspektivlos. Vielleicht sauer und mürrisch. Aber Jesus nimmt sich dieser beiden an. Er gesellt sich zu diesen beiden und macht sich auf den Weg. Er hört sich all das an. Allein wenn wir uns mal in seine Lage versetzen, oder? Wir sind Teil dieses Gespräches und wir wissen, es geht um uns. Dieser ganze Frust, der gilt uns. Dieser ganze Frust gilt mir persönlich. Und ich weiß, sie wissen überhaupt nicht, worüber sie sprechen. Sie sehen nicht weiter und Jesus hört sich all das Ganze an, wo Jesus doch weiß, ich bin doch für euch gestorben, ich war am Kreuz, ich habe all diese Schmerzen auf mich genommen und jetzt macht ihr mich noch verantwortlich für eure schlechte emotionale Lage. Jetzt bin ich noch verantwortlich für all das, was ihr nicht versteht. Aber Jesus nimmt es auf sich und Jesus hört zu. Und so dürfen wir uns Jesus nahen. Ganz ehrlich, manchmal auch vielleicht mit Frust und ihm einfach mal unser Herz ausschütten und sagen, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum ich und nicht jemand anders. Wir dürfen Gott unser Leid klagen. Jesus gesellt sich zu uns und geht mit. Jesus hört zu. Aber wir müssen uns darauf gefasst machen, wenn wir Jesus ehrlich begegnen, begegnet er uns auch ehrlich. Wenn wir uns ihm unser Kummer und unseren Schmerz bringen, begegnet er uns damit aber auch sehr ehrlich, aber liebevoll und echt. Und das tut er hier. Der zweite Punkt. Der träge Weg zur Klarstellung. Die Männer haben geredet. Nun beginnt die Redezeit für Jesus. Vers 25. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen. Gut, dass es im Deutschen so harmlos klingt. Wisst ihr, was das eigentlich bedeutet? O ihr Dummen. Ja, man könnte es auch so hart übersetzen, das griechische Wort. O ihr Ungebildeten. O ihr intellektuellen Blinden. Ich glaube nicht, dass Jesus es so hart meinte, also schon ehrlich aussprach, aber er bleibt da ja nicht stehen. Er hält ihnen erstmal diesen Spiegel vor und zeigt ihnen erstmal auf, wo sie stehen. Ja, der Frust ist da, aber den lässt er jetzt erstmal durch diesen Spiegel abprallen und zeigt ihnen auf, okay, ja, das ist deine Meinung, das ist dein Standpunkt, aber jetzt halte ich dir mal den Spiegel vor und mach dir deutlich, dass du zu kurz denkst. Deine Sichtweise ist nicht weit genug. Intellektuell blind zu sein, das heißt, wir sind begrenzt in unserem Denken. Und das reflektiert er diesen beiden Jüngern. Ihr zwei, ja, ich verstehe es. Ich nehme euren Frust wahr und ernst, aber zu kurz gedacht. Denkt doch mal weiter. Ja? Ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Spätestens jetzt hätte Jesus ja vielleicht gesagt, hey Leute, ich bin's doch. Hallo, seht ihr es nicht? Aber nein, er bleibt in diesem Spagat, in dieser Spannung, um ihnen folgende Lektion mitzubringen. Ich glaube, die sie nie in ihrem Leben vergessen werden. Sie verstehen, okay, da ist jetzt einer mit uns unterwegs, er tadelt uns jetzt für unseren Frust, aber wir verstehen, er hat was zu sagen. Er tritt hier mit Autorität auf. Denn er fragt sie, musste nicht der Christus, also der verheißene Messias, das alles erleiden, Vers 26, und in seine Herrlichkeit eingehen? Wenn jemand stirbt, ist er nicht in seine Herrlichkeit eingegangen. Bedeutet, er fragt sich schon ganz deutlich, musste der Messias nicht all das erleiden? Musste er nicht sterben und dann auferstehen? Besteht nicht ein Hauch der Möglichkeit, dass Jesus auferstanden ist, Leute? Ich weiß nicht, was es mit ihnen gemacht hat. Auf jeden Fall sind sie noch verschlossen. Und so nimmt Jesus sie jetzt mit auf diese Zeitreise, liebe Kinder, die ich euch versprochen hatte. Ja, wir sind ja schon 2000 Jahre zurück. Jesus ist unterwegs mit diesen beiden Jüngern. Ja, das Bild, das könnte so ausgesehen haben in der Landschaft von Israel. Und so fängt Jesus weiter an, knüpft an diese Enttäuschung an und fängt an, okay, ich gehe zum Kern eures Problems. Ich gehe zum Kern eurer Enttäuschung. Und so heißt es in Vers 27, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn Jesus, auf ihn den Messias bezieht. Wenn man so will, wird das jetzt hier eine Studienreise, ja, ein Studienspaziergang. Vielleicht haben sie noch 3 Stunden vor sich. Ich vermute, es war noch recht nah an Jerusalem, wo Jesus dazukommt. Und so machen sie sich jetzt zu dritt weiter an die Reise. Und sie haben Zeit. Und Jesus nimmt sich Zeit. Jesus nimmt sich jetzt 3 Stunden Zeit für diese beiden Jünger. Den anderen ist er recht kurz erschienen. Hier nimmt er sich 3 Stunden und möchte ihnen Dinge erzählen und erklären. Jesus tadelte sie mit ihr Unverständigen, weil er versteht, sie haben zu kurz gedacht. Sie haben auch nicht wirklich die Schrift verstanden. Auch wenn vieles schon verheißen war, auch wenn er Dinge erklärt hatte in der Zeit, wo er unter ihnen war. Aber er merkt, die Schotten sind dicht. Da ist es nicht angekommen. Sie haben es gehört, aber es ist nicht ins Herz gerutscht. Sie haben es intellektuell wahrgenommen, aber die Jalousie zugemacht, nicht weitergedacht. Ja, und so sagt er ihnen jetzt ganz klar, okay, ich gehe mit euch auf diese Zeitreise. Ich starte ganz am Anfang bei Adam und Eva und möchte euch klar machen, was sich alles auf den Messias bezieht. Das ganze Alte Testament, ja, das hebräische Tenach, alles zeugt von Jesus Christus, dem Messias. Angefangen in der Tora, also dem Gesetz. Das sagt Jesus. Er beginnt bei Mose, dann bei den Propheten, hebräisch Neviim, ja, das sind die Propheten. Und zuletzt die Schriften. Das war hebräisch die Ketuvim. Und diese 3 Teile sind das gesamte Alte Testament. Das ist die hebräische Dreiteilung des Alten Testamentes. Und Jesus geht Schritt für Schritt durch, weil er ihnen klar macht, in jeder dieser Geschichten, in jedem meiner Gesetze, in all den einzelnen Phasen des Alten Testamentes ist ein Wasserzeichen hinterlegt. Ich als Messias. In all diesen Etappen wird man Jesus sehen. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal in dieser Art und Weise auf die Reise gemacht hast, das Wort Gottes, das Alte Testament zu studieren. Ja, im Bibelleseplan sind wir jetzt immer wieder im Alten Testament. Mach es dir mal zur Aufgabe, überall da zu schauen, was deutet denn auf Jesus hin? Es ist unglaublich. Das ganze Alte Testament ist voll von Bildern über Jesus Christus. Angefangen bei Adam und Eva, dass Gott zeigt, der Mensch war in Gemeinschaft mit Gott, hat sich entfremdet, hat sich verschuldet. Aber Gott ist voller Erbarmen und bedeckt die Nacktheit des Menschen. Und er verspricht der Eva, es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Warte nur geduldig, da wird es einen geben, der wird euch befreien. Ja, er selber wird verletzt werden. Die Schlange wird ihn in die Ferse beißen. Aber es ist der verheißene Retter. Weiter geht's bei Noah. Es gibt nur eine Möglichkeit der Rettung, nämlich die Arche. Ein Bild auf den alleinigen Retter Jesus Christus. Bei der Berufung des Abrahams, wo Abraham dann berufen und aufgefordert wird, seinen Sohn zu töten, seinen einzigen Sohn. Und Jesus, Gott dann deutlich macht, nein, töte ihn nicht. Gott hat vorgesorgt. Ich werde aber für ein Lamm sorgen. Weiter bei Josef, der für Silber nach Ägypten verkauft wird, in die Sklaverei kommt und später seine Familie und das ganze Land Ägypten rettet als der alleinige Retter. Ein Bild auf Jesus Christus. Mose, der sein Volk aus der Sklaverei befreit und da feiern wir dieses Pessachfest, wo die Türpfosten der Israeliten mit diesem Blut besprengt werden sollten im Zeichen eines Kreuzes. Und der Todesengel ging vorüber und überall, wo dieses Blut an den Türpfosten war, ist niemand zu Schaden gekommen. Ein göttliches Vorübergehen der Strafe als auch ein Vorübergehen der Gnade. Ein Bild auf Jesus Christus. Und all die Lämmer, die geschlachtet werden sollten, um Sünde zu sühnen, waren alles Lämmer als Bilder auf Jesus Christus. Die Stiftshütte, der Versöhnungstag, alles Bilder auf den Messias. Jesus als letztes Lamm. Und dann führt er sie in die Propheten, unter anderem in das Buch von Jesaja. In das Buch Jesaja, das Kapitel 53. Bitte lies es dir nochmal vielleicht komplett durch. Unglaublich, was 700 Jahre vorher prophezeit worden ist über Jesus. Und so heißt es in Jesaja 53, Vers 3. Verachtet war er und verlassen von Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achten ihn nicht. Vers 4, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn, auf dieses eine Lamm. Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, hört genau hin, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Bedeutet, er wird auferstehen. In all dem Leid, in all den grausamen Dingen, die Jesus ausgesetzt war, dieser Versprochene, von dem die Jünger noch nicht wussten, dass es der Messias ist, hier sagt Jesus ganz klar, und er wird doch auferstehen. Das steht, denn wenn einer stirbt, kann er keine Nachkommen haben. Wenn jemand stirbt und tot bleibt, können seine Tage nicht verlängert werden. Aber wenn er lebendig wird, kann er Nachkommen erhalten und seine Tage werden verlängert. Weiter in Vers 11 und das, in Vers 10, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Vers 11, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. 700 Jahre zuvor hat der Prophet Jesaja das aufschreiben dürfen. Was die Männer vielleicht wissen könnten, was die Männer vielleicht immer wieder gelesen hatten, was sie schon auswendig wussten, denn jüdische Jungs konnten einen Großteil der Tora auswendig. Und Jesus macht diesen Bogen und zeigt immer wieder mit den Fäden auf, das bezieht sich auf den Messias, das bezieht sich auf den Messias, alle diese Schritte. Weiter geht's in den Psalmen, wo es so deutliche Prophetien auf Jesus und den Karfreitag gibt. Allein der Ausspruch, mein Gott, warum hast du mich verlassen oder vollbracht, das sind prophetische Worte, die es aus dem Alten Testament gab. Und Jesus macht diesen beiden deutlich, Männer, ihr habt wirklich zu kurz gedacht. All das ist doch so deutlich. All das ist doch so offenbar. Warum seid ihr da in eurem Frust, in eurer Enttäuschung? Warum lasst ihr Gott nicht einfach mal Gott sein? Warum lasst ihr Gott nicht einfach mal machen? Und schaut euch das an. Und wahrscheinlich geht ihnen mehr und mehr klar, wow, das ganze Alte Testament zeugt von Jesus. All das ist vorhergesagt worden. Und Jesus öffnet ihre Augen und macht ihnen deutlich, Leute, verlasst euch nicht auf euren Verstand. Verlasst dich nicht auf deine Emotionen. Verlasst dich nicht auf deinen Stand, wo du jetzt stehst und meint, du hast recht. Gott schaut weiter. Gottes Wort ist größer. Gottes Wahrheit ist wahr. Wir müssen ihm nur machen lassen. und ihm unser Herz öffnen um Vertrauen. Gott hält sein Wort. Die Frage ist, vertrauen wir dem? Wir dürfen seinem Wort vertrauen, so wie Jesus uns hier mitgenommen hat durch diese Zeitgeschichte. Das erhellende Ziel im Dunkeln. Sie sind nun Stunden unterwegs. Stunden köstlicher Bibelzeit. Ja? Ich hätte es genossen, dabei zu sein, um einfach zu verstehen, wow, was noch? Was noch bezieht sich auf Jesus? Um einfach zu verstehen, boah, Gott ist doch genial. Sein ganzer Heilsplan hat er uns hier offenbart. All das, was Gott mit uns Menschen vorhat, steht hier schon geschrieben. Wir müssen nur hinhören. Doch diese Zeit ist nun vorüber und Jesus erweckt den Anschein, wegzugehen. Ja, sie haben ihr Ziel erreicht, sie haben ihr Häuschen erreicht in ihrem Dorf. Und so heißt es, sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Ob das nicht schon genug ist? 3 Stunden Bibelstudium und dann lässt sich Jesus noch einladen. Jesus nimmt diese Einladung ein. Er zwingt sich nicht auf. Höflich erweckt er den Anschein, als wolle er gehen. Und lässt sich bitten. Und so geht Jesus immer wieder mit uns vor. Jesus zwingt sich dir nicht auf. Er bietet dir die Möglichkeit. Er bietet dir die Möglichkeit, ihn einzuladen. Er bietet uns die Möglichkeit, unser Herz zu öffnen. Er bietet dir die Möglichkeit, Tag für Tag zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Oder leider auch zu sagen, ich vertraue dir nicht. Und so lässt Jesus sich einladen. Und es ist so wunderbar, dass diese beiden Männer ihn einladen. Allein menschlich gesehen könnte man meinen, ach, jetzt haben wir hier diesen Wanderer an der Backe. Okay, der hat uns jetzt viel erzählt, aber jetzt ihn noch bewirten. Ich bin doch selber so kaputt. Diese letzten Tage, die waren so anstrengend. Emotional geht das gar nicht mehr. Social Distancing, ich brauche nicht noch mehr Menschen. Ja, so sind wir doch heute so oft unterwegs und sagen, ja, meine Batterie, die kann nicht mehr. Ja, bleib mir bitte weg. Ich muss selber erstmal zurechtkommen. Aber nein, so entgehen uns Chancen, Jesus zu bewirten. Und so lassen diese beiden Männer ihn herein, auch wenn sie müde sind. Und sie machen ihm das Abendbrot. Sie lassen ihm teilhaben an der Familie am Abendessen. Und so sind sie zu Hause angekommen, vielleicht um 17 Uhr, und haben sich jetzt Zeit genommen für das Essen. Es wird vorbereitet. Und was wir hier lesen, ist, dass Jesus nun auf einmal das Brot nimmt und den Segen spricht. Ist er auf einmal unhöflich? Ergreift er jetzt auf einmal das Wort in diesem Haus? Nein, es war typisch im jüdischen Denken, wenn einer ein Lehrer ist, ein Rabbi, und die anderen sind es nicht, so hat er den Vorzug, den Segen zu sprechen. Das heißt, sie haben verstanden, Jesus, du bist ein Rabbi, ohne zu wissen, dass er Jesus ist. Aber sie geben ihm die Chance und Jesus spricht den Segen über das Essen. Und in diesem Moment, ja, da heißt es dann, als sie zu Tisch sitzen, ich lese ab Vers 30, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihren Augen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm unterwegs waren oder als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Auf einmal sitzen sie nur noch zu zweit da. Wo ist Jesus hin? Aber sie spüren, hey, da ist was passiert. Das war Jesus. Jesus, der Auferstandene. Und sie verstehen, hey, unser Herz hat doch die ganze Zeit gebrannt. Da müssten uns doch schon die Augen aufgehen. Aber nein, Jesus hat bis diesen Moment gewartet, als er diesen Segen Gottes spricht. Sie selbst segnet im Angesicht Gottes Und dann verstehen sie es. Jesus, Jesus ist bei mir zu Hause. Jesus ist bei mir eingekehrt, dem ich gerade Tischgemeinschaft bieten durfte. Jesus ist auferstanden. Und so haben sie es, ohne zu wissen, Jesus beherbergt. Wie auch Jesus später seinen Jüngern sagt oder vorher sagte, ohne mein Wissen habt ihr mich beherbergt oder Engel. Wahrscheinlich denken sie, boah, Gott sei Dank habe ich ihn nicht abgewimmelt. Gott sei Dank habe ich ihn reingelassen. Denn was für ein Segen wäre mir entgangen, wenn ich diesen Wanderer hätte gehen lassen sollen. Jesus selbst ist bei ihnen zu Hause und offenbart sich als den Auferstandenen. Und es ist so köstlich, wenn wir Jesus unsere Herzenstür öffnen und sagen, komm in mein Herz. Sei du der Herr in meinem Leben. Übernimm du die Verantwortung. Allein über diesen Segen des Tisches. Jesus hat die Verantwortung gehabt. Und nicht nur die Verantwortung eines Lehrers, sondern wir dürfen ihm die Verantwortung als auferstandenen Herrn geben, weil er lebt, weil er den Tod bezwungen hat. Und so soll Jesus nicht nur unser Gast sein, sondern Jesus soll unser Herr sein, unser Gebieter, der, der das Sagen hat in unserem Leben. Brannte nicht unser Herz? Ja, sie reflektieren nochmal das Gespräch, die 2-3 Stunden zuvor, was da in uns passiert ist. Ja, warum? Weil Gott selbst geredet hat, weil Jesus selbst geredet hat, weil Jesus durch seinen Geist die Schrift geöffnet hat. Das Herz brannte, weil Gott sich in den Herzen dieser Männer offenbart hat. Und ich hoffe, du kennst dieses Brennen Gottes. Ich hoffe, wir haben es schon mal gehört und erlebt, dass Gott unser Leben entzündet, dass unser Herz brennt von der Gegenwart Gottes. Ich persönlich durfte das ganz deutlich erleben, wo ich mich bekehrt hatte, wo ich einfach verstanden habe, Gott ist am Wirken, Gott klopft an und ich kann diesem Brennen in meinem Herzen nicht entfliehen. Es ist Gott selbst und ich habe mich gebeugt, meine Sünden bekannt und Gott als Herrn in mein Herz gelassen. Und einmal später durfte ich so eine Art Erlebnis auch nochmal haben, wo sich Gott offenbart, wo wir Gott so nahe sind, wo er einfach Wege zeigt, die wir gehen. Manchmal sind diese Wege aber nicht so deutlich, ja, wie die beiden Jünger ja erlebt haben. Aber es gibt Zeiten, wo Gott unser Herz anzündet. Und es soll Zeiten geben, auch wie heute Morgen, wo wir uns neu entzünden lassen von der Wahrheit der Auferstehung von Jesus Christus. Dass er der verheißene Retter ist. Die ganze Schrift zeugt von ihm. Und das darf in uns eine Freude entzünden, eine Begeisterung über den Auferstandenen, über den Heilsplan Gottes, der sich uns Menschen offenbart und gezeigt hat. Und sie können nicht stillstehen, sie können es nicht für sich behalten. Sie stehen auf und gehen diese 11 Kilometer einfach wieder zurück. Wir müssen den anderen davon erzählen. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Diese Freude müssen wir teilen. Und so kommen sie nach Jerusalem. Ja, 11 Kilometer, einfach mal so wieder zurück. Ja, sie hätten müde sein können. Ja, sie hätten völlig erschöpft sein können. Vor allem, wenn wir wissen oder überlegen, dass Kleopas der Onkel von Jesus wäre. Ja, Ü50. Ich bin noch nicht so weit, aber selbst für mich wäre das wahrscheinlich schon anstrengend. Ja, aber liebe Ü50-Jährigen, manchmal ist es keine Zeit zum Ausruhen. Wenn Gott ruft, wenn Gott drängt, müssen wir aufstehen und losziehen. Noch keine Zeit für den Ruhestand. Ja, und so ziehen diese beiden los, 11 Kilometer in der Nacht, ohne beleuchtete Straßen, ohne Verkehrszeichen, ohne Verkehrsführung, gehen sie den Weg zurück aus Emmaus bis nach Jerusalem. Und sie trafen die 11 mit all ihren Versammelten und sprachen, der Herr ist auferstanden. Amen. Aber wisst ihr was? Diese Antwort bekamen sie nicht. Sie schreien und rufen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und der ist dem Simon erschienen. Das haben sie wahrscheinlich irgendwie mitbekommen, dass er auch Petrus erschienen war. Aber wisst ihr, was sie hören? Glaube ich nicht. Glauben wir nicht. Das ist der traurige Bericht des Ostersonntags am Abend. Das glauben wir nicht. Jetzt denken sie, hä, jetzt haben wir doch alles erlebt, ihr müsst es doch verstehen. Nein. Sie stehen doch genau da, wo sie anderen 4 Stunden vorher standen. Ja, sie glauben dem nicht. Und das heißt, Das erfahren wir in Markus, Markus 16. Und als diese es hörten, dass er lebe, Markus 16 ab Vers 11, und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin, verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Unglaublich, oder? Jetzt macht sich Jesus auf den Weg, investiert diese 4 Stunden, die überzeugt diese beiden Jünger, und in dieser Begeisterung, dieser frohen Natur, Jesus gesehen zu haben als Auferstandenen, laufen sie 11 Kilometer, um dann zu hören, glaube ich nicht. Ja, Enttäuschung oder Osterfreude. In diesem Spagat leben wir auch immer noch. In diesem Spagat lebten auch die Jünger damals, bis sie ihn erlebt haben, bis sie ihn gesehen haben. Andere mussten ihn unbedingt anfassen. Sie mussten in seine Male greifen und sagen, okay, jetzt glaube ich dir. Aber auch da hat Jesus seine Hände hingehalten und hat gesagt, okay, fass mich ruhig an. Hauptsache, du verstehst und vertraust mir, dass ich der auferstandene Herr und Retter bin. Und diese Freude darf bleiben. Diese Freude dürfen wir heute mitnehmen. Ich hoffe, wir bleiben nicht im Unglauben stehen. Ich hoffe nicht, dass wir in unserer Enttäuschung heute hier bleiben, sondern ich hoffe, dass wir mit dieser Osterfreude nach Hause gehen, weil wir dem Auferstandenen begegnet sind. Ich hoffe, dem bist du heute begegnet in diesen Liedern, im Selbstmitsingen, in den Bibeltexten. Ich hoffe, du verstehst, dass Jesus lebt und dass er unsere Hoffnung ist und wir durch seine Auferstehung ewig mit ihm leben dürfen. In dem Sinne wünsche ich uns frohe Ostern und ein gesegnetes Auferstehungsfest.